Ja, würde euch gern was sagen über die Situation, in der wir uns befinden, also globaler, weil es ja auch so zum letzten Drittel unseres Retreats, so letzten Viertel, ja heute der letzte ganze Tag, so um dieses Auftauchen aus der Selbstforschung, des Loslassen, des Alten, die alten Muster durcharbeiten. Transformation, Verwandlung erleben, dann das Auftauchen in unser Tun, in unser alltägliches Leben, das heißt unsere Lebensgeschichte, unsere Biografie, unsere Beziehungen und all das. Und in den alten Initiationen haben wir auch diese Figur, dass im letzten Teil der Initiationszeit, die manchmal 6 Wochen oder was gedauert hat, und dass da die Menschen eingeweiht wurden oder selbst erkannt haben oder selbst erforscht haben, wie denn die Welt zusammenhängen könnte, die Gesamtsituation, in der sie leben, ihrer damaligen Kultur und welche Aufgabe sie dann auch da drin haben. Also geht es um diese Umsetzung, diese Qualität von Blick in das, was wir Welt nennen, in die Gesamtheit unserer Lebenssituation, unserer Kultur, unserer heutigen Zeit und unserer Beziehungen, ganz konkret unserer Aufgaben, unseres Tuns, dass es nicht abgekoppelt ist, dass wir nicht hier eine interessante Zeit hier erleben und dann macht es einen Schnitt und wir sind wieder in einem Alltag, der genauso ist wie vorher und hin und wieder gönnt man sich einen Retreat, aber eigentlich geht alles so weiter und kriegt es nicht zusammen, das wäre schade, sondern es soll ja unser Leben als Ganzes befruchten, transformieren, ist ja auch das, was ihr hier fühlt. Wir leben global gesehen in einer nicht ganz einfachen Zeit, man könnte sie auch herausfordernd bis schwierig nennen. Und vermutet, dass ihr mir da zustimmt. Und interessant ist, wenn man auf zwei Aspekte guckt, auf den eher ökologischen, also was alle Wesen betrifft, die Biosphäre und die Geosphäre. Und wenn man auf den eher sozialpolitisch-psychologischen Aspekt guckt von uns Menschen, auf diese beiden, dann können wir sagen, wir haben einen Teil dazu mit beigetragen, aber nicht alles. Und manchmal wissen wir nicht, was was. Also bei dem Klimawechsel kann man das gut sehen. Einen Teil machen wir sicher durch unsere ja, Industrie und Autoabgase und Fleischkonsum etc. Ein Teil machen wir das, das zeigen auch Forschungen. Ein Teil gibt es aber immer schon in der Erdgeschichte massive Klimawandel, die die Erde macht, die Sonne, die kosmischen Kräfte machen. Eiszeiten kommen und gehen, da können wir gar nichts dran machen. Also wir haben dieses beides und auch in der global schwierigen Situation eher sozial, psychologisch, existenziell, dass wir uns in diese Sackgasse oder in diese Schwierigkeiten bewegt haben durch Aggression gegeneinander etc., Ausbeutung. Aber ein Teil liegt auch nicht in unserer Hand. Das hat was zu tun mit der Dynamik unserer tiefen Geschichte als Menschen. Und dazu mag ich euch etwas erzählen. Und dazu nehme ich euch mal mit auf eine Zeit. Von menschlicher Kultur, die unglaublich warm ist, lebendig, intelligent, die Grundfesten unseres Menschseins wurden da gelegt. Arbeit schon auch vermutlich Arbeit mit inneren Bildern, mit Träumen. Wir wissen nicht genau, wie die das kommuniziert haben, wie weit Sprache entwickelt hat, war, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die mit inneren Bildern gearbeitet haben, Zugang zum Kollektiv Unbewussten, dass die in Familienleben ungefähr 2,4 Millionen Jahre, kann man so mal vorstellen. Das kann man auch ganz gut dann rechnen, kann man sich etwas vorstellen, zum Beispiel auch an der Uhr mit 2,4, 24 Stunden, kann man das übersetzen. Aber ich mag das ein bisschen in Bewegung gerade übersetzen. Ich stehe an diesem Punkt 2,4 Millionen Jahre. Und jetzt mache ich einen Schritt und der ist 100.000 Jahre lang. Und das ist 2,3, einfach um das mal zu veranschaulichen. 100.000 Jahre. 2,2, 2,1, 2 Millionen. Die Zeiten vergehen und Menschen leben in einer großen Verbundenheit, sicher nicht in einem Paradies. Aber die Paradiesmythen kommen nicht von ungefähr, die kommen nicht aus dem Glauben, die kommen aus einer Ahnung von etwas, was wir verloren haben. Und da war eine vielleicht paradiesisch gefühlte oder glücklich gefühlte Weite in uns Menschen. Und ein großer Philosoph sagt, vielleicht waren diese Hunderttausende von Jahren die glücklichste Zeit, die der Mensch erlebt hat bisher. Also 2 Millionen, 1,9, 1,8, wahrscheinlich habt ihr auch keine Assoziation, was da passiert ist. 1,7, gibt Forschung dazu, interessant, was das wenige an Funden, was wir da haben. 1,6, 1,5, 1,4 Millionen. Was passiert da? Was ist das für ein Marktwert? Wisst ihr das? Entdeckung, Menschheitsgeschichte, die uns fundamental vom Tier verschieden macht. Die erste Entdeckung. Wer? Feuer, genau. Die Nutzbarmachung des Feuers, der Zugang zum Feuer. Jedes Tier hat Angst vor dem Feuer. Höher entwickeltes Tier, meine, die fliegen rein, verbrennen. Aber jedes höher entwickelte Tier, das ein bisschen intelligenter ist als eine Fliege, hat Angst vor dem Feuer, zu Recht. Der Mensch tastet sich an das Unheimliche, an das Inferno ran und klaut dem Waldbrand einen brennenden Ast, möglicherweise, und guckt, was er damit tun kann. Und das Feuer wird, das haben wir erlebt in unserem Feuerritual, das Feuer wird die erste Mitte des Menschen. Die erste Mitte ist nicht innen, die erste Mitte ist elementar, ist kosmisch. Das Feuer, und alle schauen in das Feuer und die Sprache verstummt und die Worte sind unwesentlich. Man schaut und schaut und das Feuer ist die Zentrierung. Es entsteht ein Außen und ein Innen. Es entsteht ein Wildnisraum und ein Kulturraum dann später. 1,4 Millionen Jahre. Ich mag diese alten, also diese Forschung. Es gibt andere Forschungen, die sagen nur eine halbe Million Jahre, 500.000 Jahre, halbe Million, ist aber, ich vertraue diesen ältesten Funden. 1,4, ungefähr so. Gut, es geht weiter, 100.000 Jahre, 1,3, 1,2 Millionen, 1,1, eine Million Jahre. Riesige Zeiträume. 900.000, 800.000. 700.000 Jahre vor unserer Zeit, 600.000 Jahre vor unserer Zeit, 500.000 Jahre vor der Zeit. Wenn wir nach Südfrankreich fahren, finden wir dort in Tautavel ein Museum, das den Tautavel-Menschen präsentiert. Und Funde des Tautavel-Menschen, Sascha und ich waren da vor einigen Jahren. Der Tautavel-Mensch hat genau das Alter, 500.000 Jahre. Und die haben das nachgebildet in einem Faksimile-Modell. Und ich habe da vorgestellt, das Gefühl, der ist mir so ähnlich. Der sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich das ist alles gleich. Und Forschungen zeigen, dass sich unser Hauptmolekül, unsere Erbträgersubstanz, DNA, seit ungefähr 500.000 bis 700.000 Jahren fast nicht verändert hat. Also wir sind denen so ähnlich. Von wegen irgendwelche bekloppten Wilden, die vom Säbelzahntiger davonrennen und ständig im Aggressionsmodus sind, die hätten gar nicht überlebt. Das ist unsere Rückprojektion. Das erzählt mehr über uns als über unsere Art. Und wahrscheinlich stand der Mensch niemals auf dem Speiseplan des Säbelzahntigers. Also, der taucht immer wieder in der Popularliteratur auf. Vielleicht seid ihr dem schon begegnet, dass wir ständig vor Säbelzahntigern geflohen sind. Das ist Schwachsinn. Also 500.000 Tautavel, unsere nahen Verwandten. 400.000, 300.000, jetzt kommen wir Neandertal-Mensch, hochentwickelt, so ausgestorben, wir wissen nicht warum. Vielleicht weil er so intelligent war und herzoffen und irgendwie kamen dann andere, die da Konflikte mit. Aber wissen wir eigentlich nicht. Also Neandertal-Mensch hat nachweislich fast das Gehirnvolumen wie wir. Und ist eine hochentwickelte Kultur, muss man daraus folgern. Das Hochinteressante ist, die haben keine Städte gebaut und keine Computer erfunden. Was haben die mit ihrer Intelligenz gemacht? Wir haben ähnliches Phänomen haben wir bei den Walen. Ich habe früher mich mit Walen beschäftigt. Ja? Wale sind nachweislich hochintelligente Tiere. Was machen die? Bauen keine Städte, keine sonst was. Also eins, was wir wissen, ist, dass die Wale Musik machen. hochkomplexe Musik, die, wenn man sie analysiert, die Ähnlichkeit hat mit einer Bachfuge. Hört sich ein bisschen anders an, aber ist genauso klug. Und was wir von Indigenen, wir können jetzt indigene Kulturen als Schlüssel zur Paläoanthropologie, ist das, was wir hier gerade machen, nutzen, was wir von indigenen Kulturen mitbekommen, ist ein Zugang, was die Menschen mit der hohen Intelligenz gemacht haben und weshalb wir so ein schlechtes Bild haben von unseren Vorfahren. Die haben mit dieser Intelligenz etwas gemacht, das keine Spuren hinterlässt. Das heißt, die Archäologie kann das gar nicht finden. Kommunikation? Exakt. Kommunikation, Ritual, Meditation, würden wir heute sagen, Spiritualität, Verbindung mit den Elementen, Gruppenprozesse, das ist das, was die Aborigines uns sagen. Zu denen kommen wir gleich. Also, jetzt lasse ich mal die Neandertaler hier. 200.000, 100.000. Dazwischen wären jetzt die Aborigines. Also, die Rückdatierung der Aboriginal-Kultur auf 150.000. Ich stehe jetzt auf dem 100.000er-Punkt, ja. Und die Aborigines sagen, sie haben in ihrem Tradition, also die heutigen Aborigines, klar, die anderen konnten wir nicht fragen, die sagen, sie haben in ihrer traditionellen Lebensweise nur 2 Tage gebraucht. 2 komplette Tage der Woche, um für ihren Lebensunterhalt etc. zu sorgen. Die anderen 5 Tage der Woche haben sie frei für Ritual, Übung, Initiationen, Kommunikation, Gemeinschaftsleben, sich mit den Kindern beschäftigen etc. Die traditionellen Indigenen beweinen uns, dass wir uns die ganze Woche von morgens bis abends verrückt machen, nur um unseren armseligen Lebensunterhalt zu erarbeiten. Das kann man auch als Rückschritt betreiben. Gut, 100.000. Jetzt machen wir 10-fache Vergrößerung. Jeder Schritt ist jetzt 10.000, 90.000 Jahre, 80.000. Jetzt verändert sich was in der Menschheitsgeschichte. Was fundamental ist, dass man auch finden kann. 70.000. Jetzt zerfällt etwas von dieser gefühlten Alleinheit. 60.000. Und es steht ein sogenanntes magisches Bewusstsein, magische Bewusstseinsstruktur. 40.000. 30.000. Jetzt haben wir wieder Funde. Also wir haben da auch Funde, aber hier ist was mal ganz Markantes. Es entsteht aus diesem All-Ein-Gefühl, entsteht Zusammenhang, entsteht Vernetzung. Das Bild des Netzes, das magische Bewusstsein ist ein Netz. Magisch im ganz, ganz guten Sinne. Ja? Also alles ist mit allem verwandt. Das findet ihr noch bei indigenen Kulturen Nordamerikas stark. Mittag Oyasin, sagen die zu. Su, alles ist mit dir verwandt. Ja? So, jetzt haben wir hier 30.000. Empfehlung für alle Reisenden nach Südfrankreich, Grotte Chauvet. Vor 2 Jahrzehnten gefunden, das unglaublichste Monument der Höhlenkunst, das wir in Europa je hatten, das wir entdeckt haben. Also stellt alles, Altamira, Lascaux, alles, was davor war, in Schatten. Ja, von Amateuren, vor 20 Jahren entdeckt, super konserviert, riesige Höhlen, mit riesigen Palos und alles, das ist jetzt hochinteressant, zu 90% nicht jagdbare Tiere. Bären, Löwen, Mammuts, Riesenhirsche, vor allem Löwen, unglaublich Löwen. Das heißt, kein Jagdzauber, nicht Lebensunterhalt, das haben die mit links gemacht. Magie, das ist die Kathedrale der Steinzeit, das ist Chartres. Da wurden Initiationen gemacht, da wurden Kinder gelehrt, da wurden Menschen eingeweiht in tiefe spirituelle Einsichten. Das ist das, was die Bilder ausstrahlen. Es gibt das als Nachbau. Die Franzosen sind genial in sowas. Die bauen das Ding nach, die machen ein wunderbares Museum mit tollen Texten. Wir waren da, die führen einen da durch. Du hast das Gefühl, du stehst vor dem Original, fast als berührst du die Menschen, die es gemalt haben vor 30.000 Jahren. Das ist unglaublich. Also kann ich nur sehr empfehlen. 30.000. Hier, hochsensitiv, die haben von der Kunstgeschichte her, wird gesagt, das heißt Niveau von Picasso und die Größen der Moderne. Gut, 20.000, dann haben wir die anderen Zeugnisse, Chauvet und Altamira in Spanien, Südfrankreich. 10.000. So, wieder eine Vergrößerung. 10.000 Jahre passiert wieder was. 10.000 Jahre ist das, was wir nennen die paläolithische Wende, die neolithische Wende. Also da endet das Paläolithikum und Mesolithikum, also die alte Mittelsteinzeit von der Paläontologie her, und wir kommen in diese sogenannte Neusteinzeit, in der wir uns im Grunde eigentlich noch befinden. Diese 10.000 Jahre, erinnert euch an die riesigen Zeiträume, erst hier, 10.000 Jahre, das ist verschwindend klein, fangen wir an, sesshaft zu werden, 6.000 Jahre dann, Tiere zu züchten, Pflanzen zu kultivieren, die frühen 6.000 sind, ungefähr sind die frühen mesopotamischen Kulturen, die ersten Stadtkulturen 4.000 und, man höre und staune, die erste Umweltzerstörung fängt an. Die für damals kein Problem war, weil wenn etwas zerstört war, ist man halt ein Stückchen weitergezogen. Aber die Arbeit gegen die Natur, gegen die Gesamtheit des Lebens, ja? Also das war 10.000, 9, 8, 7, 6, da hätten wir dann jetzt unser Mesopotamien, 5, 4, frühe Stadtkultur, 3, dann kommt Ägypten, dann kommen die großen mythischen Kulturen, auch Griechenland taucht auf. Und dann kommt 2,5. Ist die berühmte Achsenzeit, Karl Jaspers nennt das Achsenzeit, wo quer durch Europa und Asien den Menschen etwas völlig Neues aufgeht, nämlich das eine. Achsenzeit ist dieser historische Break, wo also 500 vor Christus, 2500 Jahre vor unserer Zeit, wo wir in Asien haben wir Lao Tse, Konfuzius, das Tao Te Ching aus dieser Zeit, entsteht. Wir haben den historischen Buddha, Gautama Buddha, als Wurzel des Buddhismus. Wir haben Sokrates, die große griechische Philosophie in Europa. Und wir haben im semitischen Raum, haben wir, das ist weniger bekannt, eine literarische Tradition, die man nennt Deutero-Jesaja. Das ist noch israelitisch. Und diese Deutero-Jesaja, ich weiß dessen Namen nicht, das ist ein komisches Wort, der hat eine Einheitsschau. Der hat was sehr Modernes, dass alle Völker die Einheit erkennen, das Göttliche als eines, aufhören sich zu bekriegen, aufhören Religionskriege zu inszenieren und erkennen, er schreibt dann, der Schleier wird von dem Auge der Völker genommen und sie schauen das Göttliche von Angesicht zu Angesicht und schauen sich alle als kostbare Wesen. Paraphrasiert. Diese Einheitsschau haben wir hier. Und die Einheit des Göttlichen geht einher, der eine Gott oder das eine große Göttliche oder die eine Leerheit, das Absolute, geht einher mit der Erfahrung des einen Selbst. Das ist der Spiegel. Das haben wir 2.500 Jahre, also 2.500 Jahre. Dann machen wir den Kreis noch fertig. 1.000, 2.000 und 1.000 und ich erspare euch jetzt die Detailgeschichte, die ihr kennt. Und dann sind wir an unserem heutigen Zeitpunkt. So, da ist eigentlich wieder was Interessantes, nämlich da gibt es uns. Viele weise Frauen und Männer unterschiedlicher Traditionen, unterschiedlicher Religionen, aus der Psychologie, aus der transpersonalen Arbeit, aus der Bewusstseinsforschung, sagen Folgendes. Wir befinden uns in einer Umbruchszeit von erheblichem Maß, die möglicherweise in der Menschheitsgeschichte so in der Wucht noch nie vorgekommen ist. Die ist auch deshalb so wuchtig, weil wir so viel können. Wir können ja was. Wir sind ja nicht doof. Wir haben ein enormes Wissen, wir haben enorme Technologie, wir haben enorme Fähigkeiten, auch sozial uns zu vernetzen. Wir können was und dadurch ist die Dynamik, also wie wenn wir hier mit hoher Energie arbeiten, was du da machst, ist wirklich Wirkung. Aber es ist etwas, das liegt nicht in unserer Hand und nur zum Teil. Und hier geht etwas unter, wo wir uns in dieser letzten Zeit, gerade aus dieser Erfahrung des einen, die hat sich dann nämlich ausdifferenziert in etwas, was man nennt, mentale oder später auch rationale Phase, rationale Epoche, wo wir uns zentriert und dann zunehmend fixiert und dann am Ende reduziert haben auf unseren Verstand. Und der arme, gute Verstand versucht, auf denkende Art diese Einheit wiederherzustellen, die wir mal vor 2500 Jahren plus minus aus dem Geist geschaut haben. Und das kann das Denken nicht. Wenn ihr eure Denkorgeln in der Meditation beobachtet, könnt ihr mal gucken, was will der, also liebevoll, was will der eigentlich? Eigentlich will der Verstand, will das Denken die Einheit herstellen und dich ordnen. Eigentlich will das was Gutes, auch wenn es dich tierisch nervt. Und der Verstand ist nicht das Werkzeug dazu, deshalb hört er nicht auf. Und braucht dann was anderes, so wie Meditation, tiefere Einsicht und Fühlen und Geist und Herzen. Ja, aber diese Reduktion, die macht uns zu schaffen. Und das heißt, wir stehen in einem Umbruch, der vom mental-rational, von dieser Phase, so wie, wenn ihr euch erinnert, dieses ursprüngliche Bewusstsein plötzlich umgebrochen ist und dann kam diese Vernetzung. Oder aus der Vernetzung gibt es noch eine Zwischenphase mit den Mythen und plötzlich taucht das eine auf. Also da ging immer was unter, was mal funktioniert hat. Eigentlich wieder die initiatische Bewegung, nur halt in riesigen Rhythmen. Und das Mentale geht unter und wir tun gut dran, nicht dagegen zu kämpfen, was wir aber meistens machen. Und etwas Neues taucht auf, das wir eben noch nicht kennen. Das macht es so schwer. Und ich nehme mal vier Aspekte heraus, woran wir den Untergang des Mental-Rationalen in uns, in unserer Welt erkennen können. Das eine habe ich schon genannt, ist eine Überbewertung des Rationalen. Wir versuchen uns selbst und die Welt und alles zu handeln mit dem kognitiven Denken. Das ist ein wunderbares Werkzeug, aber eben nur dies, nur ein Werkzeug und nicht alles. Und das Herz geht baden und die Körpererfahrung geht verloren und wir laufen oft ziemlich dissoziiert durch die Landschaft und die Computerisierung hat tolle Seiten, ich mag das ja auch, ich nutze auch diese Medien, wunderbares Werkzeug auch wieder, aber wenn es einen Totalanspruch bekommt, ist es unser Todeswurf, weil es das genau steigert. Und die Rede von digitaler Intelligenz verdient für mich eher den Namen von digitaler Dissoziation. Mit Intelligenz hat es nichts zu tun, weil es ist nur die Steigerung des Kognitiven. Und das zu steigern, ist nicht intelligent. Integration, das ist intelligent, aber das kannst nur du als Mensch und nicht der Computer. Also die Übersteigerung des Rationalen, wohlgemerkt, das ist toll, ja, aber die Übersteigerung, die Reduktion von uns darauf, das ist die Falle. Was damit einhergeht, ist der zweite Aspekt, den man herausarbeiten kann, auch durch die Geschichte, ist, immer wenn der Mensch den Sinn von etwas verliert, was macht er? Anstatt, wäre intelligent, es loszulassen, er vermehrt es. Wenn ein Gedicht von mir nichts mehr aussagt, große Dichter schreiben immer ein Gedicht, das ist der Durchbruch, wenn ein Gedicht nichts mehr aussagt, macht nichts, ich schreibe halt 100. Verbreite die überall. Die sind alle grottenschlecht, aber wenigstens sind es 100. Quantifizierung. Das haben wir überall beobachtet. Alles wird kopiert und vervielfältigt. Diese Form des Untergangs, wir machen uns selber kirre damit. Jetzt wird es noch ein bisschen heißer. Dritter Aspekt ist die Vermarktung von allem, was existiert. Bis hin zu spirituellen Erfahrungen. Sarah und ich, wir waren vor einigen Jahren haben wir uns verirrt auf eine eigentümliche Tagung zwischen Spiritualität und Wahnsinn in Nürnberg, im Lichtpunkt. Das ist ursprünglich mal eine Buchhandlung und wir hatten da mit in Kontakt, wir hatten da mal Räume angebietet, wir waren auf einer Tagung. Da waren eigenartige Wesen, also in Menschengestalt. Und einer von diesen eigentümlichen Wesen, der ein junger Mann, der sagte, also er ist völlig erleuchtet und wenn du 11 Stunden bei ihm nimmst, wo er eine bestimmte Methode hat, die kostet jedes Mal 150 Euro, 11 Stunden bei ihm nimmst, dann zeigt er dir, wie es geht, dass du durch bist. Denke ich. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr angestrengt. Scheint leichter zu gehen. Ja, so als Beispiel, so diese Vermarktung, das ist krass. Und das zeigt etwas von dem Schatten. Natürlich sagen wir, ja, wir brauchen Geld, Geld ist in sich nicht böse, das Eurostück beißt sich nicht in den Finger, wenn es da liegt. Also, und dennoch gibt es was Schwieriges, nämlich das Phänomen Geld und Markt hat einen Kontakt zu einem, wie man sagt, defizienten, zu einem verfallenen magischen Bewusstsein. Und das macht es schwierig. Und deshalb hat Geld so viel Macht. Da taucht eine alte Bewusstsein, man könnte sagen, ein alter Archetyp auf. Ein Archetyp von Vernetzung, von ich ziehe am Netz und alles bewegt sich, den wir nicht klar haben. Und wo dadurch einige mehr Macht haben als andere. Und das macht es sehr schwierig. Das ist ein nicht integrierter Archetyp. Und das ist ein Zeichen aber das ist ein Zeichen unserer untergehenden mentalen Struktur, dass wir das Gefühl haben, wir können für Geld alles kaufen und für Geld alles verkaufen. Noch kommen wir da nicht von raus, aber damit achtsam zu sein. Und es ist ein Zeichen, dass wir uns nicht mehr in der Hochform einer Kultur, eines Menschentums befinden, wo wir aus der Fülle schöpfen. Und ein vierter Markpunkt unseres Mentalbewusstseins, das absinkt, ist unser Kampf mit der Zeit. Wir haben allen Dingen mit Zeit. Entweder haben wir zu wenig oder wenn wir sie haben, dann langweilen wir uns und wollen weg und es drängt in uns oder wir wollen sie totschlagen und dann wieder kommen wir nicht nach. Also wir haben dieses Ding mit der Zeit. Wenn wir jetzt schauen auf eine mögliche Weiterentwicklung von uns Menschen, dann da mag ich drei Aspekte nennen, beziehe mich da auch auf John Gebser, Schweizer Kulturanthropologen und andere Forschungen. Und die haben sehr viel zu tun mit dem, was wir hier schon auch gemacht haben. Das Erste und vielleicht das Wichtigste ist, dass wir aufhören, uns rational zu reduzieren. Dass wir wiederentdecken, das, was man nennt, multiple Intelligenz von uns Menschen. Dass wir komplexe, intelligente Wesen sind, oder ich würde es lieber nennen, dass wir eine innere Weisheit haben, die körperlich ist, emotional, beziehungsmäßig, in der Liebe, in der Herzqualität, die natürlich auch unser Denken betrifft, unser Schauen, all unsere spirituelle Intelligenz, also dass wir wiederentdecken, unsere Ganzheit, viel von dem, was wir hier tun. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir, ich möchte so bildhaft sagen, vom Ende der Machbarkeit hin zur Gnade des Daseins, also dass wir merken, dass wir den Übergang und unsere heutige Situation nicht managen können. Wir haben alle eine enorme Lust, Dinge zu kontrollieren. Oder Drang oft. Und wir können diesen Übergang, diese Transformation, die global, aber auch in jedem von uns ansteht, das können wir nicht managen. Wir können das nicht machen. Das heißt, es braucht etwas, uns der tragenden Weite, die wir nennen könnten, die Gnade des Daseins, die Geschenkhaftigkeit des Daseins anzuvertrauen. Und das zieht dem modernen Menschen den Boden weg unter den Füßen. Oder zeitweise. Ja, also das können wir nicht denken, das können wir nicht machen, dafür können wir nichts tun, das ist kein Projekt. Wir können uns dafür allenfalls bereiten. Und das weht uns an in der vielfachen Erfahrung auch von Angst und Unsicherheit, die viele von uns zurzeit auch haben. Das ist nicht von ungefähr. Die Angst, die Unsicherheit, das Gefühl der Unsicherheit hat existenziell zutiefst Recht, nur nicht als Angst. Es hat Recht, dass wir selbst uns nicht begründen können. Dass wir in etwas Größerem gründen, das uns allerdings nicht wegzieht im Sinne der Angst, sondern das uns hervorbringt im Sinne des Göttlichen, des Ursprungs des Seins. Aber es ist nicht machbar, es ist die Gnade des Daseins. Und das gilt es neu zu entdecken. Wahrscheinlich ist das die schwierigste Lektion für uns heute. und sicher auch die mächtigste, die uns wandelt. Und dann würde ein dritter Aspekt, würde unsere Engführung des Blicks, dass wir so einen engen Blick auch haben, uns isoliert fühlen oder für unsere kleinen Themen sorgen und nur dafür. Ist ja gut, dass wir es machen, aber wir kreisen da oft nur drum und den Blick für das Ganze verlieren, was auch die ökologische Katastrophe zeigt, würde sich weiten hin zu dem, was John Gebser nennt, das Diaphainon, also das Durchscheinen, dass alle Dinge durchscheinend sind. Und das ist eigentlich die Essenz von Spiritualität. Das heißt, die große Chance, da liegen auch Riesenchancen drin, finde ich, in diesem Umbruch, ist, dass wir aus den Detailreligionen, Traditionen, esoterischen Trips etc. herauskommen, die sind alle okay, wenn man so will, aber herauskommen und in die Essenz, in den Kern dessen kommen, was eigentlich Religionen immer gemeint haben. Nämlich einen Blick von Liebe, von Freiheit und von Erwachtheit auf die Totalität der Wirklichkeit. Und da drin meinen Weg zu gehen. Da ist was, was sich öffnen will. Und dem Raum zu geben. Jetzt komme ich langsam zum Ende. Die Garantie, die Ermutigung vielleicht, so ist das schöner, die Ermutigung zu dieser Transformation zeigt uns ein geheimnisvolles Gesetz, das wir aus der Evolution lernen können. Das Gesetz heißt, oder in der Biologie ist es, die Ontogenese entspricht der Phylogenese. Heißt, einen Teil, die großen Schritte der Entwicklung, die der Stammbaum, Phylogenese, durchgemacht hat, also die Ahnenreihe oder der Mensch oder die Säugetiere oder das Leben selber, die wichtigsten Aspekte, die durchlebe ich nochmal in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, Ontogenese. Ich kenne das von menschlichen Embryonen, die zu bestimmten Phasen kiemenartige Ansätze haben, etc. Ja, wir kennen es bewusstseinsmäßig, dass Kinder in Phasen sind, die wir nennen könnten, eine Art magisches Bewusstsein. 4, 5. Und wir gehen diese Phasen nochmal durch. Ja? Das heißt, das ist in uns. Was passiert, wenn wir das nach vorne verlängern? Welche Menschen heute könnten uns vielleicht zeigen, wie es weitergeht für uns alle? Und das sind eigentlich wir. Das heißt, es sind Menschen, die an sich arbeiten, die sich weiterentwickeln, die sich nicht vom Mainstream dominieren lassen, sondern die versuchen, reifere Menschen zu werden. Und die reiferen Menschen und die ganz Reifen, die uns voraus sind, die Erwachten oder die großen Heiligen, wenn ihr so wollt, die großen Meisterinnen, Meister, sind im Grunde das Inbild dessen, wohin wir uns alle entwickeln können. Sind integrale Menschen, sind ganzheitliche Menschen, sind liebesfähig, intelligent, also weit. Diese Menschen, also der Mensch selbst, unser eigenes Potenzial, ist die Hoffnung unserer Geschichte, unserer globalen Situation heute. Und das bedeutet, dass die Arbeit, die ihr hier macht an euch, wo ihr euch da schon mal fragt, mein Gott, schon wieder diesen Käse durcharbeiten, so, ja, das ist eine ganz andere nochmal Wucht hat in Bedeutung für viel mehr. Selbst wenn ihr nicht rausgeht und große Kurse haltet, sondern einfach euer Leben lebt. Geschieht eine Transformation. Man sagt, wenn es einen bestimmten Prozentsatz von Menschen auf der Welt gibt, die sich weiterentwickeln, dann kippt das Gesamtsystem und da kann sich was transformieren. Da kann es einen Shift geben. Der wird wahrscheinlich nicht so rosig aussehen, wie sich es manche gern vorstellen. Vor allem nicht automatisch, weil wir in der Verantwortung sind. Aber die Möglichkeit ist, es ist auch die Möglichkeit, dass wir uns verschließen und das ist ziemlich gruselig war. Aber die Chance besteht, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln. Und das ist der Kontext, nochmal der geschichtliche Kontext, in dem ich unsere Arbeit hier auch sehe.